Das Campus Magazin, ein Podcast von BR24.
Mit Susi Weichselbaumer und Protest.
Es geht einen Dreck um Rechte für Palästinenser. Es geht einfach gegen den jüdischen Staat. Und ich könnte kotzen, dass die hier ausgerechnet am Geschwister-Scholl-Platz, wo deutsche Studenten und Studentinnen, die keine Juden waren, ihr Leben für uns gaben. Und die dürfen hier demonstrieren und ihren Scheiß verbreiten. Sei mir nicht böse.
Der Krieg in Gaza treibt Studierende um. Nicht nur in Deutschland. Weltweit gehen Studentinnen und Studenten derzeit auf die Straßen. Die einen pro Palästina, andere pro Israel. Sie errichten Protestcamps vor Unigebäuden, besetzen Vorlesungssäle. Die Hochschulleitungen stehen unter Druck. Sollen sie die Polizei rufen und den Campus räumen lassen, wie zuletzt an Hochschulen in den USA geschehen, oder eingehen auf zumindest manche der Forderungen? In dieser Ausgabe Campus Magazin besuchen wir Protestcamps an der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität und am Trinity College in Dublin. Und wir blicken zurück in die Geschichte der Studierendenproteste in Deutschland. Außerdem, der Bundestag hat diese Woche debattiert über Änderungen beim BAföG. Und das milliardenschwere Förderprogramm Digitalpakt läuft aus. Was bedeutet das für die Digitalisierung an unseren Schulen? Zu Beginn der Sendung gehen wir an einen Ort in Bayern, der bekannt ist für Studierendenproteste: München. Ob zu Zeiten des Nationalsozialismus gegen die NS-Diktatur, in den 1960er, 70er Jahren gegen das Establishment und den Krieg in Vietnam oder in den späten 1990ern gegen die Hochschulreform und Studiengebühren. Auch jetzt sind Münchner Studentinnen und Studenten nicht leise, wenn es um den Krieg in Gaza geht. Unter dem Motto Solidarität mit Palästina kampieren etliche seit Tagen vor dem altehrwürdigen Gebäude der LMU. Die Stadt klagte dagegen, hat aber auch in zweiter Gerichtsinstanz verloren. Die Studis dürfen bleiben. Frank Jordan mit einem Stimmungsbild vor Ort.
Let's talk about Palestine. Lass uns über Palästina sprechen. Diese Aufforderung steht vor einem kleinen Infostand, den die Organisatoren des Protestcamps direkt am Gehsteig der Ludwigstraße aufgebaut haben. Attila Teri fühlt sich angesprochen. Er ist ungarischer Jude mit deutschem Pass und diskutiert mit Vertretern des Camps, stellt kritische Fragen zu ihrer Aktion vor der Universität. Danach schüttelt er den Kopf.
Es geht einen Dreck um Rechte für Palästinenser. Es geht einfach gegen den jüdischen Staat. Und ich könnte kotzen, dass die hier ausgerechnet am Geschwister-Scholl-Platz, wo deutsche Studenten und Studentinnen, die keine Juden waren, ihr Leben für uns gaben. Und die dürfen hier demonstrieren und ihren Scheiß verbreiten. Sei mir nicht böse.
Die Stadt München wollte das Protestcamp auch auf den Königsplatz verlegen. Direkt vor der Münchner Universität seien nachhaltige und massive Störungen des wissenschaftlichen Betriebs zu befürchten, begründete das Kreisverwaltungsreferat seine Ablehnung. Doch die Initiatoren haben sich dagegen erfolgreich gewehrt. Das Verwaltungsgericht entschied das Protestcamp dafür 3 Tage vor die Universität. Protestcamp-Sprecher Kilian Gremminger begrüßt den Beschluss.
Wir sind hier, weil wir uns als Teil der internationalen Studierendenbewegung, die sich für die Befreiung Palästinas einsetzt, wir sind am Professor-Huber-Platz, weil wir die Uni wieder politisieren wollen und die Hochschulleitungen herausfordern, ihr Stillschweigen über den Krieg in Gaza, über die Ermordung tausender Zivilisten zu brechen.
Nach dem Beschluss des Verwaltungsgerichts versammelte sich gegenüber des Protestcamps auf der anderen Seite der Ludwigstraße spontan die Gegenstimme zum Camp, eine Pro-Israel-Mahnwache. Unter den Gegendemonstranten war auch Bayerns Antisemitismusbeauftragter Ludwig Spähnle. Er warf den Vertretern des Protestcamps vor, das Existenzrecht des Staates Israel in Frage zu stellen.
Und deswegen ist wichtig, dass die Zivilgesellschaft, dass die Menschen, die zum jüdischen Teil unserer Bevölkerung stehen, die Israel ernst nehmen als Demokratie, auch wenn es gefordert ist, dass die sich zeigen, dass sie Gesicht zeigen. Und dass man ganz klar gegen Menschen, die Intifada brüllen, gegen Menschen, die Juden ungefragt, unreflektiert beschuldigen, die Israel mit dem Holocaust und den Nazis vergleichen, mit aller Macht den Gegentritt, auch mit der Macht des Rechtsstaats.
Sprecher des Protestcamps wiesen die Kritik und jeglichen Antisemitismusvorwurf zurück.
Frank Jordan war das vom Protestcamp an der Münchner LMU. Protestcamps auf dem Campus, Studierende mit Palästinensertüchern in der Vorlesung oder mit Israel-Flaggen in der Mensa. Professoren, die sich solidarisieren mit den Demonstranten. Solche Meldungen gehen derzeit durch die Medien. Doch mal ganz unabhängig von der Frage, wie israelfeindlich, wie antisemitisch oder wie legitim die momentanen Proteste sind, was haben politische Auseinandersetzungen überhaupt an Unis und Hochschulen zu suchen? Jede Menge lehrt die Geschichte. Dazu Philipp Artelt.
Uni-Campus-Stadt-Straßen-Protest. Für Jonathan Dreusch vom Dachverband der Studierendenschaften in Deutschland ist es gar keine Frage, dass sich Studierende die Hochschulen als Protestort aussuchen. Zwar sagt auch er, dass die aktuellen Proteste antisemitische Inhalte haben und damit nicht legitim sind. Aber er sagt auch,
Hochschulen sind zentrale Orte der Auseinandersetzung, und zwar nicht nur wissenschaftlich. Hochschulen sind politische Orte, Wissenschaft ist politisch. Und gerade die Leute, die sich dort in Ausbildung befinden, sind dabei, sich irgendwie gesellschaftlich zurechtzufinden und auch politisch und gesellschaftspolitisch zurechtzufinden. Und ich halte deshalb Hochschulen für genau den richtigen Ort, auch für Proteste mit, sagen wir, eher unkonventionellen Mitteln.
Tatsächlich haben Proteste an Unis eine lange Tradition, sagt der Professor für Hochschulgeschichte Marian Füssel. Schon zu Goethes Zeiten haben die Studenten protestiert.
Da ging es aber eigentlich eher um solche kooperativen Vorrechte, also Privilegien, was man alles darf oder nicht, weniger um politische Forderungen. Das ändert sich im 19. Jahrhundert, dass die Studierendenschaft politisiert wird und dann in den entsprechenden Rechts-Links-Schemata der politischen Kultur Positionen begreift. Erst mit der berühmten 68er-Zeit hat sich das Bild etabliert, dass die protestierenden Studierende eher sich aus einem linksliberalen Spektrum rekrutieren.
Dabei waren die Unis immer schon herausgehobene Orte. Die Wissenschaftsfreiheit soll freie Forschung und Lehre garantieren. Die akademische Freiheit geht aber darüber hinaus. Sie erlaubte es Studierenden wie Professoren schon in vergangenen Jahrhunderten wie heute, freier zu denken und zu handeln als in anderen Bereichen der Gesellschaft, sagen sowohl der Studierendenvertreter als auch der Historiker.
Deshalb rede ich von akademischer Freiheit, weil es nicht nur um die direkte Wissenschaftsfreiheit geht, sondern sozusagen auch um die Unabhängigkeit der Institutionen.
Der Clou ist an der Geschichte, dass diese Sonderrolle auch in der modernen Wissenschaftsfreiheit nie 100% verloren gegangen ist, sondern so ein bisschen mitschwingt. Und diesem universalen Versprechen eines Grundrechts von Wissenschaftsfreiheit wird dann gerne als Legitimation oder Notwendigkeit erachtet, sich auch für Themen zu engagieren und die nicht mit der eigenen Kooperation, mit den eigenen Problemen von Studienalltag, Studiengebühren zu tun haben, sondern allgemeine gesellschaftliche Problemlagen adressieren.
Gerade Geisteswissenschaftler, meint Füssel, mischen sich gerne ein in Diskussionen, die nicht immer direkt mit ihrem Studienfach zu tun haben. Und auch wenn Einmischung erstmal negativ klingen mag, findet der Historiker es durchaus gerechtfertigt, wenn sich nicht nur Studierende manchmal auflehnen, sondern sich auch Professoren eben einmischen. Dass durch die Proteste auch der Uni-Alltag gestört wird, versteht sich dabei fast von selbst.
Im Kontext der Hochschulen sind zum Beispiel Hörsaalbesetzungen oder so überhaupt keine unkonventionellen Mittel. Das ist total üblich, und zwar nicht nur in Deutschland, sondern überall auf der Welt.
Das sind eigentlich die zentralen Orte autoritativer Rede, in denen die Professoren die wahre Lehre produzieren und die dann auch von den Studenten als solche Orte eines autoritativen Sprechens genutzt werden. Also das bedeutet, was wichtig ist, artikuliert sich im Hörsaal.
Physische oder psychische Gewalt, Diskriminierung, ja und auch Antisemitismus, das hat im Hörsaal und an den Unis generell nichts zu suchen. Die Auseinandersetzung um ein friedliches Miteinander, das Eintreten gegen Krieg und für eigene Ideale wird aber wohl auch weiterhin einen festen Platz an den Universitäten haben.
Ich denke, dass diese kritische Teilnehmen am öffentlichen Diskurs, dass das eine wichtige Errungenschaft der akademischen Kultur ist oder dessen, was Wissenschaftler der Gesellschaft zurückgeben, die sie ja bezahlt, also als Ratgeber, Beobachter dessen, was passiert. Ich würde sagen, der Universität würde einiges verloren geben, wenn sie grundsätzlich auf diese Freiräume verzichten würde.
Ob Studentenproteste langfristig etwas bringen, das zeigt sich erst in der Rückschau. So ist manche Demonstration für eine bessere Finanzierung der Unis inzwischen wirkungslos verpufft. Die 68er Studentenproteste wirken aber bis heute nach.
Zur Geschichte der Studentendemos war das ein Beitrag von Philipp Artelt. Während sich in München die Unileitung noch schwer tut mit den protestierenden und vor dem Hauptgebäude zeltenden Studierenden, hat das weltbekannte Trinity College in Dublin eine Lösung gefunden. Auch hier kämpften tagelang Pro-Palästina-Demonstranten vor den altehrwürdigen Gebäuden. Nun ist die Hochschulleitung auf deren Forderungen eingegangen, zum Beispiel Beziehungen zu bestimmten israelischen Firmen zu beenden. Dafür bauen die Studierenden ihr Camp ab und machen den Zugang wieder frei für Touristen, die das Book of Kells sehen wollen. Das ist eine illustrierte Handschrift aus dem 8., 9. Jahrhundert, die im Trinity College besichtigt werden kann, gegen Eintrittsgeld. Eine wichtige Einnahmequelle für das College also. Unsere Korrespondentin Gabi Biesinger mit Einzelheiten.
Sie lassen Palästina hochleben und feiern den Sieg über die Universitätsverwaltung des Trinity College, während sie ihre Protestzelte abbauen. Die irische Uni hat zugesagt, bis Juni dieses Jahres Investitionen in israelische Unternehmen zu stoppen, die in den besetzten palästinensischen Gebieten tätig sind. Außerdem kommt der Uni-Austausch mit Israel auf den Prüfstand und es soll mehr Stipendien für palästinensische Studierende geben. Solche Zugeständnisse hat bisher noch keine Uni an ein Protestcamp in ihrem Vorgarten gemacht. Laszlo Molnarfi, Präsident der Student Union am Trinity College, ist zufrieden. Der Apartheidsstaat Israel begehe Völkermord in Gaza und darum habe man die Uni aufgefordert, den BDS-Prinzipien zu folgen, um Druck auf Israel auszuüben, boykottieren, Investitionen beenden, sanktionieren. Etwa 50 Zelte hatten Studierende auf der gepflegten Rasenfläche vor dem altehrwürdigen Trinity College mitten in Dublin aufgeschlagen. Das Unigelände war wegen der Proteste tagelang dicht. Enttäuschte Touristen aus aller Welt standen vor verschlossenen Toren. Kein Zugang zum historischen Book of Kells, die illustrierte Handschrift der vier Evangelien aus dem Jahr 800, unerreichbar. Wir hatten die Tickets vor 2 Monaten gebucht. Ich habe mich so darauf gefreut. Ich bin wirklich enttäuscht und sauer.
Very disappointed. Very upset.
Rund 350.000 Euro nimmt das College jede Woche mit Eintrittsgeldern für das Book of Kells ein. Das dürfte beim Einlenken der Uni eine Rolle gespielt haben, vermutet die Journalistin Jennifer Bray im Podcast der Irish Times. 350.000 Euro, das ist viel Geld. Ich würde tippen, ein Drittel der öffentlichen Unimittel. Neben finanziellen Gründen sieht Bray eine weitere Ursache für die Zugeständnisse durch die Uni im politischen Klima ihres Landes. Ein drastisches Vorgehen wie in den USA, wo einige Universitäten Protestcamps durch die Polizei räumen ließen, wäre in Irland nicht gut angekommen. In den USA genießt Israel eine starke Lobby. Irland stehe mehrheitlich auf der Seite Palästinas. Wir haben als Land traditionell eine Haltung pro Palästina. Es sind nicht nur Studierende, es gibt zum Beispiel auch eine Gruppierung Akademiker pro Palästina. Rund 1000 Hochschulbedienstete haben eine Petition unterschrieben, dass ihre Unis sich gegenüber Israel klarer positionieren sollen, was in Gaza passiert. Es betrifft die ganze akademische Welt. Connor Reddy, Mediziner am Trinity College, beschrieb im Protestcamp die irische Position. Diese Geschichte der Solidarität mit den besetzten palästinensischen Gebieten hat mit unserer eigenen Erfahrung der jahrhundertelangen Kolonialisierung durch Großbritannien zu tun. Die Iren kümmern sich und stehen an der Seite von Gaza. Doch für ihr Einlenken gegenüber den Studierendenprotesten zahlt die Uni an anderer Stelle jetzt auch einen Preis. Ein jüdischer Geldgeber hat laut einem Bericht der Irish Times aus Protest seine Spende zurückgezogen. Der Kinderarzt Edwin Abrahamson hatte erst im vergangenen Jahr ein Stipendium zum Gedenken an seinen Vater, einen einstigen Jurastudenten am Trinity College, ins Leben gerufen. Jetzt wirft er der Uni-Verwaltung in einem Brief vor, Zitat, der Herrschaft des Mobs nachgegeben zu haben und das College in eine No-Go-Area für Juden verwandelt zu haben, mit offen wehenden Terroristenflaggen, rassistischen Plakaten und einer Kultur der Angst. Zitat Ende. Er habe keine andere Wahl, als das Stipendium zurückzuziehen. Das Trinity College erklärte, man bedauere und respektiere diese Entscheidung.
Alles also vielleicht vor allem eine Frage des Geldes. Das trifft nicht nur zu auf das Trinity College in Dublin. Das Studentenleben jede Menge mit Finanzen zu tun hat, genauer mit haben oder nicht haben, das zeigt sich derzeit auch im Bundestag. In dieser Woche debattierte das Parlament in Berlin über die neue BAföG-Reform. Vorgesehen sind da zum Beispiel höhere Elternfreibeträge oder eine Einmalzahlung von 1.000 Euro zum Studienstart. Bettina Stark-Watzinger, die Bildungsministerin von der FDP, hatte da einige Änderungsvorschläge. Auch daran gibt es wiederum Kritik, und zwar eigentlich von allen Seiten, auch aus der Ampel. Dörte Naht in unserem ARD-Hauptstadtstudio, was soll sich denn da genau ändern?
Es wird an ein paar Stellschrauben gedreht. Unter 25-Jährige sollen eine sogenannte Studienstarthilfe bekommen. Das sind einmalig 1.000 Euro, um damit zum Beispiel einen Laptop zu finanzieren oder die Mietkaution. Gilt aber nur für diejenigen, deren Eltern Sozialhilfe oder Wohngeld bekommen. Außerdem sollen die Freibeträge der Eltern leicht erhöht werden. Das führt dazu, dass einige mehr dann Anspruch auf BAföG hätten. Es gibt auch etwas mehr Zeit. Bislang gilt ja, dass nur während der Regelstudienzeit gefördert wird. Da soll es jetzt ein Semester drauf geben. Und diejenigen, die BAföG beziehen, sollen mehr dazu verdienen können, ohne dass das dann wieder runtergeht vom BAföG. Bislang lag die Grenze da bei 330 Euro im Monat. Künftig gehen dann auch Minijobs bis 556 Euro Einkommen. Und das Kindergeld soll auch nicht mehr angerechnet werden.
Und die BAföG-Sätze, also das, was am Monatsende ausbezahlt wird, warum wird das erhöht?
Die Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger von der FDP sagt, da sei kein Geld mehr im Haushalt. Und außerdem habe es auch schon eine Erhöhung gegeben in dieser Legislatur im Herbst 2022, nämlich damals auf 934 Euro im Monat von vorher 861, inklusive der Wohnpauschale. Da gibt es allerdings viele, inklusive dem Bundesrat, die sagen, das Geld sei noch gar nicht ausgeschöpft. Der Haushaltsausschuss hatte nämlich 150 Millionen zusätzlich für das BAföG freigegeben. Davon verwendet das Bildungsministerium mit dieser Reform voraussichtlich nur 62 Millionen Euro.
Es gibt ja sowieso viel Kritik an dem Gesetz. Worauf zielt die vor allem?
Dass es keine Erhöhung der BAföG-Sätze gibt, das kritisieren sehr viele. Und zwar aus den verschiedensten Richtungen. Studierendenverbände und Gewerkschaften haben sich zu Wort gemeldet. Die sagen, eine Nullrunde gehe gar nicht, da ja auch für Studierende zum Beispiel Lebensmittel teurer geworden seien. Und schon vor dem Kabinettsbeschluss hatten auch grüne Bildungspolitiker gesagt, es müsse auf jeden Fall eine Erhöhung geben. Bei der Union klang das ganz ähnlich. Wenn es beim Bürgergeld eine Erhöhung gäbe, hört man von da, warum denn nicht beim BAföG? Und auch die AfD und die Linke treten für mehr Geld ein. Ende April hat sich auch der Bundesrat in der Sache zu Wort gemeldet. In dem Beschluss der Länderkammer hieß es, die Sätze müssten auf Bürgergeldniveau angehoben werden. Und die Studienstarthilfe von 1.000 Euro, die solle allen BAföG-Empfängern zur Verfügung stehen. Der Bundesrat hat allerdings mit der Verabschiedung dieses Gesetzes nichts weiter zu tun, weil es nicht zustimmungspflichtig ist.
Und wie geht's jetzt weiter?
Nach der Bundestagsdebatte geht das Gesetz jetzt in die Ausschüsse, vor allem in den Bildungsausschuss natürlich. Und dahin gehen dann auch die Oppositionsanträge. Und weil eben quasi alle Parteien außer der FDP sich für eine Erhöhung der BAföG-Bezüge ausgesprochen haben, wird es darüber ja auf jeden Fall Diskussionen geben. Das Bildungsministerium hatte aber eigentlich den Plan, das Gesetz vor der Sommerpause zu beschließen. Denn wenn es nach der Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger geht, dann soll es schon zum kommenden Wintersemester umgesetzt werden.
Dörte Naht war das aus unserem ARD-Hauptstadtstudio über den Stand der Debatten zur BAföG-Reform. Von den Unis geht es an die Schulen. Smartphone, Tablet, Laptop. Für Kinder und Jugendliche gehört das selbstverständlich zum Alltag. In den Unterricht haben Digitalgeräte eher zögerlich Einzug gehalten. Aber immerhin, Geld für interaktive Tafeln, Tablets und WLAN wurde in letzter Zeit wirklich viel ausgegeben in Deutschland. Auch weil Bund und Länder vor 5 Jahren den sogenannten Digitalpakt geschlossen haben. Diese Woche ist das milliardenschwere Förderprogramm ausgelaufen. Zukunft ungewiss. Das Bundesbildungsministerium und die Länder sind sich zwar einig, dass es einen Digitalpakt 2.0 geben soll, aber vor allem zwei Dinge sind noch völlig unklar. Wer zahlt wie viel in den Geldtopf und wer bestimmt, wofür die Mittel genau ausgegeben werden? Und da sind wir schon mittendrin im Kompetenzgerangel, das sich Bund und Länder regelmäßig bei Bildungsfragen liefern. Sarah Beham aus unserem Hauptstadtstudio fasst die Diskussion zusammen.
Der 11-jährige Liam geht gerne zur Schule. Der Unterricht in der 4. Klasse an der Berliner Grundschule in Friedrichshain ist jetzt digitaler.
Also bei uns ist mit Whiteboard. Das ist immer so eine Tafel und die kann man so aufklappen, da kann man schreiben, aber auch was mit einem Laptop suchen. Cool.
Digitale Tafeln, Laptops oder WLAN an Schulen, dazu hat vor allem der Digitalpakt zwischen Bund und Ländern beigetragen. 6,5 Milliarden Euro wurden die letzten Jahre bereitgestellt. Jetzt läuft er aus. Das Fazit von Bund und Ländern: Mit über 90% ist das meiste Geld bereits ausgegeben oder verplant. Der Pakt hat zum Digitalisierungsschub an Schulen geführt. Aber nicht an allen. Das weiß auch der Vorsitzende des Deutschen Lehrerverbands, Stefan Düll. Es braucht einen neuen Pakt. Auch
weil so und so viele Geräte, die angeschafft wurden, müssen jetzt dann auch ersetzt werden. Persönlich bin ich auch der Meinung, für die Lehrkräfte müssen auch Peripheriegeräte her. Das heißt, ein großer Monitor für zu Hause, für den häuslichen Arbeitsplatz.
Der neue Digitalpakt wird kommen. Darin sind sich Bund und Länder einig. Nächstes Jahr soll er starten. Nur um das Wie wird seit Monaten gestritten. Für Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger von der FDP ist schon lange klar:
Es geht nicht nur darum, ein Gerät in ein Klassenzimmer zu stellen, sondern wer wartet das? Wie benutze ich das? Welche pädagogischen Konzepte gibt es? Wie muss Lehrerinnen und Lehrerausbildung sein?
Heißt konkret, der Bund will mehr Mitspracherecht. Da gehen die Länder aber nicht mit. Der größte Knackpunkt aber: die Finanzierung. Denn eigentlich sind für Schulen die Länder zuständig. Statt wie bisher mit 90% will sich der Bund daher die Kosten zu je 50% mit den Ländern aufteilen. Für Christine Streichert-Clivaux von der SPD besteht Gesprächsbedarf. Die Präsidentin der Kultusministerkonferenz will erst einmal eine Summe für den neuen Pakt hören.
Wenn man ein digitales Haus weiterentwickeln und weiterbauen möchte, dann muss man natürlich auch darüber sprechen, über welches Budget spricht man da. Und da kommt jetzt natürlich den Entwicklungen nicht wirklich zugute, dass die Haushaltssituation des Bundes aktuell so ist, wie sie ist.
Da ist Sparen angesagt. Kompetenzkampf und Geldgejammer, daran darf die Digitalisierung an Schulen nicht scheitern, meint Ralf Müller-Eiselt. Er ist Vorstand des gemeinnützigen Vereins Forum Bildung Digitalisierung. Er sorgt sich, weil der Bund ein Enddatum für den neuen Pakt nennt: 2030. Danach soll endgültig Schluss sein.
In Zeiten von digitaler Desinformation ist es eben auch ganz wichtig, auf eine digital vernetzte Welt vorbereitet zu sein. Das heißt also, wenn sich das gesamte Umfeld, wenn sich die Lebenswelt verändert, dann darf Schule kein analoger Kosmos bleiben, sondern muss sich mit diesen digitalen Entwicklungen und Phänomenen aktiv auseinandersetzen.
Sich damit auseinandersetzen will auch Viertklässler Liam in Berlin. Er will später einmal Autoerfinder werden. Für ihn steht fest: Seine Zukunft ist digital.
Hoffnungsvoll für die Zukunft geht das Campus-Magazin zu Ende. Heute unter anderem mit Infos rund um die aktuellen Studierendenproteste in Bayern und der Welt. Und mit dem Stand der Dinge in Sachen BAföG-Reform. Im Studio war Susi Weichselbaumer. Wenn Sie die Sendung nochmal nachhören wollen, gerne im Netz auf br24.de. Und noch ein Tipp: Mehr zu Ausbildung und Berufswahl zeigt unser YouTube-Kanal Alpha Uni. Was fängt man mit welchem Studienfach später beruflich an? In dieser Woche geht es ums Maschinenbaustudium. Zu sehen in der ARD-Mediathek.
Das Campus-Magazin. Ein Podcast von BR24.